herzlich willkommen zu Folge 180 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute spreche ich mit Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Mit Tim. Hallo Tim.
Jo, moin moin aus Berlin.
Und auch mit Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen. Und alles Gute zum Fünfjährigen euch dreien.
Ja, dir auch. Dir natürlich auch, lieber Jan.
Soll ich so als kleinen Teaser für das Spiel, was wir nachher besprechen, euch eine Einschätzungsfrage stellen, wo ich sagen würde, da gibt es eigentlich nur eine korrekte Antwort drauf. Aber welcher Spieler der Fortuna war in den letzten 5 Jahren eigentlich der mit Abstand wichtigste für die Fortuna? Also wer quasi permanent hier Thema war, der uns begleitet hat.
Ja, Zimmermann.
Und einfach, ja, natürlich, Matthias Zimmermann. Wir werden, ich glaube, heute auch nochmal auf ihn zu sprechen kommen. Er sei hier mal positiv schon sehr, sehr früh genannt, aber...
Klar, das wird ja heute nicht oft genug passieren.
Nee, glaube ich.
Gut, dass wir den Namen jetzt nochmal angesprochen haben.
Damit also ich erinnere mich durchaus, dass wir in unserer 5-jährigen Historie häufig gesagt haben, naja, aber da sprechen wir ja später nochmal drüber und würdigen das. Und dann ist es im Laufe der Aufnahme doch in Vergessenheit geraten. Also wir geben uns sehr viel Mühe, nicht Zimmermanns vor. Herausragende Leistung am Wochenende in Vergessenheit geraten zu lassen im Laufe dieses Spiels, im Laufe dieser Aufnahme.
Was du nämlich zu den 5 Jahren und 5 Jahren Zimmermann hier auch gehört, ist halt 5 Jahre fordern, doch mal ein Backup für ihn zu verpflichten. es gab natürlich immer wieder mal Leute, die da auch gespielt haben, die aus der zweiten Mannschaft hochgezogen worden sind und die jetzt irgendwo in Saudi-Arabien spielen oder so. Oder in Doha, man weiß es nicht genau. Also ich weiß es nicht genau. Aber vielleicht ist das ja auch so der smoothe Übergang Richtung Transfers, wobei wir vielleicht erst über Abgänge sprechen als über Zugänge.
Ja, ich glaube, gerade wenn wir es chronologisch abhandeln wollen, müssen wir vielleicht irgendwie erstmal auf die Abgangsseite gucken. Ich glaube, das ist ja, glaube ich, sowieso auch für relativ viele Leute, die unsere Folge letzte Woche nicht am ersten Tag gehört haben, sondern vielleicht irgendwie erst am zweiten oder am dritten Tag nach Erscheinen irgendwie relativ witzig gewesen sein muss, weil wir ja noch drüber gesprochen haben, genau vor einer Woche, dass jetzt ja an der Abgangsfront, besonders bei Abu Tanaka, ja wirklich alles so dermaßen ruhig zu sein scheint, dass man davon ausgehen muss, dass er bleibt und dass es ja wirklich eine absolute Frechheit wäre, wenn man den jetzt noch verkaufen würde, dass das absolut unvorstellbar wäre. Also ist natürlich genau das dann passiert und ich glaube, keine 24 Stunden nach Erscheinen der Folge gab es dann die ersten Meldungen darüber, dass die Fortuna doch noch dabei wäre, Ao Tanaka zu verkaufen. Und da es dann auch noch kurzzeitige Gerüchte über einen weiteren Abgang mit Gavori gab, aber wenig zu hören und zu lesen war über mögliche Neuzugänge und da ja schon auch noch durchaus einige Lücken im Kader waren, gab es ja schon einen kleinen weiteren Meltdown der Fortuna-Bubble, zumindest im Internet. Und ich glaube, auch die Leute, die sich nicht so viel im Internet mit der Fortuna beschäftigen, haben sich wahrscheinlich dann doch auch den einen oder anderen Gedanken gemacht, mit welchem Kader denn die Fortuna letztendlich in die Saison zu gehen scheint. Wie sehr wart ihr denn daran beteiligt? Ich glaube, wir haben uns ja schon auch irgendwie den einen oder anderen Gedanken irgendwie privat nochmal gemacht, so an dem Dienstag, dem Mittwoch, dem Donnerstag, oder?
Also das Ding bei mir, ich habe letzte Woche in dem Podcast gesagt, dass ich ja ziemlich entspannt auf den Deadline Day gucke, weil ich in Erwartung zweier Neuzugänge relativ entspannt und relativ sicher bin, dass die auch kommen werden und dass Alofs und Weber das eintüten werden. Ich habe auch gesagt, dass man Tanaka nur verkauft, wenn man wirklich so pleite ist, wie wir Angst haben, dass die Fortuna ist. Oder so große Finanzlöcher hat, wie wir befürchten, dass die Fortuna sie hat. Und ich muss sagen, im Endeffekt können wir auch gleich drüber sprechen, aber ich habe nicht komplett recht gehabt, sagen wir es mal so. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Deswegen war ich eigentlich super entspannt und habe natürlich an diesem 24-Stunden-Meltdown dann auch innerlich teilgehabt, nachdem dieser Tanaka-Transfer da sich anbahnte.
Ja, Also unabhängig davon, dass die Gesamtsituation des Kaders dadurch brenzlig wurde und man gedacht hat, oh mein Gott, was passiert da gerade mit unserer Fortuna, tat es mir auch wirklich weh, dass Ao Tanaka als Spieler geht, weil es schon einer der besten Spieler in den letzten Jahren, die ich im Fortuna-Trikot gesehen habe. Es hat immer riesigen Spaß gemacht, ihm beim Fußballspielen zuzugucken. Ja, klar, er hat schon seit Ewigkeiten damit geliebäugelt zu gehen, aber das muss erstmal nichts heißen. Und richtig bitter oder heartbreaking war es für mich dann, als ich mir dann soweit ging es dann mit dem Abschiedsschmerz doch, den Ticker zum Leeds United Spiel am Samstag angemacht habe. Und dann in dem Moment, als er dann irgendwie für die letzten 2 Minuten eingewechselt wurde, ist es dann nochmal klar geworden, dass auch ein ehemaliger Spieler von uns ist. Und ja, also toll, dass man so einen Spieler so viele Jahre im Fortuna-Trikot gesehen hat. Vielleicht hat man sich schon zu sehr daran gewöhnt gehabt, dass er einfach konstant Leistung bringt und konstant bei Fortuna ist. Und da man irgendwie ja letzten Montag gedacht hat, das geht auf jeden Fall nochmal ein Jahr so weiter, tat es mir schon weh, das dann zu lesen, dass er geht.
Ja. Mir tut es übrigens auch weh, dass Yannick Engelhardt bei Como permanent auf der Bank sitzt, aber das ist nur, würde ich hier nur mal, ne, weil das, was du mit Tanaka erwähnt hast, diese Ticker und man guckt nach, was es denn wird, habe ich jetzt bei Engelhardt immer gemacht und das war ähnlich ernüchternd, so wie, also das war jetzt nur ein Spiel und man kann sich sagen, okay, ja, Tanaka, kurz nach dem Wechsel ist er natürlich noch nicht Teil der Startelf, aber
nein.
Ich finde das ja interessant, das habe ich mir jetzt die letzte Woche nochmal verstärkt gedacht. Ich muss eigentlich ein Lob an Klaus Allofs hier auch loswerden. Ne? Also der hat es einfach geschafft, dass wir uns ein bisschen daran gewöhnt haben, was er macht. Also auch, dass man das so vielleicht auch so achselzuckend hinnimmt. Also es gab frühzeitig einige Verpflichtungen und man denkt dann immer, ja, vielleicht kann man ja in dem Zeitraum, der zwischen diesen frühzeitigen ein paar Verpflichtungen und dem letzten 5 Stunden des Transferfensters, vielleicht kann man in dieser Zwischenzeit doch noch mal irgendwie 1, 2 Spieler verpflichten, die man gebrauchen kann, Kaderspieler und so weiter und so fort. Aber nein, das passiert natürlich einfach nicht, ja, sondern es sind natürlich immer diese letzten Stunden. Und dass ich dann doch immer mir noch gedacht habe, ja, das, ja, und dann, aber dass es Not tut, alles auf letzten Drücker zu machen, was diese Kaderplanung angeht, das kann einfach nicht gut sein. Also was Verkäufe angeht, klar, da gibt es natürlich auch eine eigene Dynamik. Ich meine, es wird ja gesagt, ja, man hat die Transfereinnahmen schon vor dem Tanaka-Transfer gehabt, die man brauchte, um die Finanzlücken zu füllen, die da sind. Ganz glauben weiß ich es nicht. Man kann natürlich sagen, okay, man will halt, Tanaka will wechseln. Ja, will man halt dem Spieler halt alles in den Weg legen, weil das natürlich auch ein Signal ist an andere Spieler, ne, die dann halt eventuell sagen, nee, zu Fortuna gehe ich dann nicht, weil die im Zweifel mir die Entwicklungsmöglichkeit nicht geben. Aber die 4 Millionen, die man jetzt für Ao Tanaka eingenommen hat, die wäre er auch vielleicht im letzten Jahr bei der Fortuna, im Trikot der Fortuna auch wert gewesen. Als Sport, als Leistungsträger, der halt die Fortuna halt deutlich besser macht.
Aber dann muss darf ich da jetzt doch dann drauf antworten? Ich wollte es eigentlich später erwähnen, warum ich Unrecht hatte. Man hatte nämlich vor, nur einen Spieler noch zu holen, weil für mehr kein Geld da war, bevor dieser Tanaka-Transfer, das sagt Klaus Allofs. So, und das ist, da ist ja dann nicht mal, man versucht es auf den letzten Drücker und so, sondern es war ja ein Irrglaube zu denken, dass da noch viel passieren würde. Und das ist nur dann passiert, als halt spontan dieser Tanaka-Wechsel noch aufkam, dass man dann noch 2 Leute mehr geholt hat, als man ursprünglich geplant hatte.
Ja, aber den einen hat man halt, wo man Geld für bezahlt hat, nämlich fast 1 Million, der ist ja ein Ersatz für Ao Tanaka. Man hätte ja Giovanni Haag, man mag mir jetzt den Namensverdreher, ich weiß nicht, wie er französisch ausgesprochen wird, verzeihen, hätte man ja nicht geholt. Und dann hätte man halt einen Linksaußen geholt und dass man, das ist jetzt der frühe Tag.
Halt im Winter,
ja, ne? Dass man einen Kaderspieler, ja. Also einen Kaderspieler, nicht einen Startspieler, für einen Kaderspieler, der in einem halben Jahr ohnehin gekommen wäre, 300.000 Euro Ablöse bezahlt, ist halt einfach scheiße. Das muss man doch hinbekommen, irgendwie einen Spieler, der halt wichtig ist, um einen Kader aufzufüllen, nicht für die Startelf. Ja, das ist, der ist ja jetzt nicht geholt worden, dass er halt Leistungsträger ist. Wäre cool, wenn das wird. Ich wünsche es ihm, ja, und so weiter und so fort. Aber dafür ist er ja nicht da. Und dass man für einen Kaderspieler 300.000 Euro ausgeben muss am letzten Tag, weil man halt, die Position hätte man ja besetzen müssen, verdammt nochmal. Ja, wir brauchten einen Außenverteidiger. Das ist einfach schlechtes Vorbereitungsmanagement. Das ist schlechte Kaderplanung. Ja, und dann muss man halt, dann holt man den und sagt, ja, dass man für so einen Spieler Geld ausgibt, ist halt scheiße.
Ja, also das ist halt für mich kein Argument. Ich bin ziemlich geärgert, dass halt irgendwie dann Alofs irgendwie noch für seine ganzen Aktivitäten am Ende halt gefeiert wurde. Ich meine, dass du halt theoretisch, wenn du das Geld halt hast, irgendwie dann auch noch Leute bekommen kannst, wenn du sagen kannst, hier sind noch Kaderplätze frei, hier ist vielleicht sogar irgendwie noch ein Startelfplatz irgendwie frei, dass du diese Leute noch bekommen kannst am letzten Tag, ist klar. Aber das sieht halt für mich überhaupt nicht danach aus, als ob man da wirklich einen Plan verfolgen würde, sondern ich meine, es gibt halt super viele Transfers, die am letzten Tag noch getätigt werden und das sind halt meistens halt von zwei Typen von Vereinen. Es sind einmal Vereine, die halt jemanden abgeben und dafür noch jemanden holen, das hat Fortuna jetzt auch gemacht, aber dass Vereine wirklich noch Lücken füllen, die halt schon den ganzen Sommer über da waren, das passiert halt nicht. Oder wenn passiert, das halt bei Vereinen, die richtig viel Geld haben. Also ne, es gibt dann halt diese ganzen Domino-Stein-Bewegungen, die halt passieren, dadurch, dass einfach noch englische Vereine mit Geld um sich werfen können und müssen am letzten Tag. Aber dass du einfach diese Löcher, die den ganzen Sommer über geklafft haben, halt irgendwie nicht längst gefüllt hast, das sieht halt einfach katastrophal aus und das sieht einfach so aus, als ob man sich da halt wirklich keine Gedanken macht, sondern halt wirklich einfach die Füße stillhält und sich gar nicht so großartig mit seinem Job beschäftigt über Monate und das halt einfach alles auf den letzten Drücker macht. Also ich glaube, so mein zwölfjähriges Ich hat ähnlich für Mathematikarbeiten gelernt. So, also da habe ich, deswegen habe ich da auch ein bisschen was für übrig, aber eigentlich führt sowas halt nicht zum Erfolg und das kann auch mein zwölfjähriges Ich bestätigen. Sowas funktioniert halt am Ende halt irgendwie nicht und dann ziehen halt irgendwann Leute nach und nach an einem vorbei. So, und ja, also ich hoffe, dass trotz allem man da jetzt irgendwie die richtigen Leute geholt hat und man hat ja eben auch sehr, sehr viele gute Spiele halt schon vorher im Kader und man hat sich dann ja auch den einen oder anderen, wie jetzt ja zum Beispiel Lundal Fredriksson, ja eben auch wirklich sehr, sehr lange angeschaut. Also man scheint ja schon auch wirklich sehr überzeugt von dem zu sein. Aber es wirkt einfach nicht so, als ob man da einer langfristigen, kühlen, überlegten Strategie folgen würde.
Also angeblich hat man sich Giovanni Haag ja auch letztes Jahr schon angeguckt, bevor der Transfer von Engelhardt geklappt hat, hat Alofs im Interview nach dem Deadline Day gesagt. Also,
ja. Also der ist im Prinzip Ersatz für Engelhardt und Tanaka.
No pressure. Ja,
richtig. Ja, ich glaube, dass man diese Spieler halt alle auf dem Zettel hat. Ne? Ich meine, die natürlich können die wahrscheinlich, wenn du jetzt Alofs und Weber fragst, können die dir allein aus dem Kopf raus wahrscheinlich den Namen von 1.000 oder 2.000 Spielern halt irgendwie auf den Tisch knallen, von Leuten, die sie gerade irgendwie im Blick haben. Aber ich glaube, halt irgendwie mal einen Kaderplaner zu haben vielleicht, der da halt irgendwie nochmal einfach ein bisschen anders rangeht und irgendwie dafür sorgt, dass man das halt nicht irgendwie am Ende alles übers Knie brechen würde, will Fortuna gut zu Gesicht stehen, wirklich.
Also es hat natürlich hat das alles seine Gründe, aber es steht eben auch fest, die wollten den halt eigentlich im Winter holen, weil er da ablösefrei gewesen wäre. Und
Fredriksson jetzt, nicht Haag, ne?
Hat dann,
wir springen jetzt, glaube ich, ein bisschen
zu schnell. Ja, Fredriksson, Entschuldigung, genau. Ja. Haag hat man geholt, weil Tanaka gegangen ist. So, und man hatte ihn schon auf dem Schirm, genau, natürlich. Ja, aber dann sagt man halt einfach, wir müssen unbedingt einen Linksaußen holen und da wird unser Budget für draufgehen. Ich meine, man hat auch Kovnatski geholt, ne? Das ist ja schon auch, das ist klar. Ja auch passiert. Also ich finde, es ist schon, der Kader, wie er jetzt ist, würde ich schon erstmal sagen, das sieht erstmal ziemlich gut aus. So. Und dann ist es halt eher so ein, wir haben halt das Geld nicht. Sie haben es versucht. Und dann liegen die Probleme vielleicht also es hat es verschiedene Facetten, dieses Problem. Ne? Dass eben die Finanzlücken bei der Fortuna so groß sind, dass man ja so einen Uccino-Verkauf nicht 1:1 einfach dann umsetzen kann, der ja völlig überraschend mit einer nicht geringen Ablöse geht, dass man sowas, so extra Geld, sage ich jetzt in Anführungszeichen, nicht einfach zur Verfügung hat, sondern wirklich mit jedem Cent, der reinkommt, erstmal die Kasse wieder so voll machen muss, dass man guckt, wo das Plus, bis es ein Plus gibt. So.
Ja, genau, das ist der Status quo. Aber auch hier ist es natürlich so, das darf man niemals vergessen, dieser Etat und diese Geldsorgen, die Fortuna hat, die kommen ja nicht irgendwie von einem schicksalhaften Gott, der halt irgendwie die sportliche Leitung hasst, sondern die hat die sportliche Leitung zusammen mit der Finanzverantwortlichen und so weiter und so fort schon auch mit zu verantworten. Die sind ja nicht neu, die sind ja seit ein paar Jahren dabei. Ne? Also das ist halt irgendwie, auch das ist halt, darauf kann man halt irgendwie schlecht zeigen, wenn man halt Teil der Geschichte ist, weshalb so geworden ist. Klar, man war sehr, 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 sehr nah dran, aufzusteigen. Das hätte halt die Finanzsorgen durchaus verändert, ja, im positiven Sinne. Und klar ist auch, dass die Fortuna halt darauf baut, aufzusteigen. Darauf ist alles ausgerichtet, ganz offensichtlich, auch in den letzten Jahren, ja. Jetzt muss man mal gucken, wo die Kohle herkommt. Sie kommt halt vom Verkauf von vielen Spielern, die haben ja wahnsinnig viel Geld angenommen, aber es reicht halt nicht so. Aber jetzt sind wir, wo wollen wir jetzt hin? Ja, jetzt haben wir über Tanaka geredet, jetzt haben wir schon über Fredriksson geredet und gesagt, ja, den hat man wohl länger beobachtet, aber ich möchte nochmal sagen, dass man für einen Spieler, der wichtig für einen Kader ist, Geld ausgibt als Fortuna, ist halt einfach schlecht. Mir kann keiner erzählen, dass so ein Spieler nicht irgendwo zu verfügbar gewesen wäre für ablösefrei. Ja, klar, Handgeld und Gehalt und so.
Das ist dieser ganz typische Transfer, den halt alle anderen 17 Zweitligisten halt im Mai oder im Juni halt gemacht haben.
Den macht die Fortuna ja auch zum Teil für den Kader. Ne, das ist so, es ist ja nicht so,
gerade für die Außenverteidigerposition, ne? Also da gab es wirklich auch von den Zweitliga-Absteigern, da gab es wirklich einige Leute, die man da hätte bekommen können und man hat es halt nicht geschafft. Oder es gibt immer wieder Leute aus der dritten Liga, die halt da wirklich gute Leistungen zeigen und dann direkt den Schritt in die zweite Liga schaffen, weil du hast jetzt auch wieder drei Spieler geholt, die halt alle noch nicht in Deutschland gespielt haben, die du alle irgendwie erstmal eingewöhnen musst. So. Und wenn man halt sagt, dass eigentlich ohne den Tanaka-Verkauf halt kein Geld für zwei neue Spieler gewesen wäre, dann hat das halt vor allem damit zu tun, dass halt kein Geld mehr da gewesen wäre für zwei Spieler aus der hohen Gehaltsklasse, die man halt irgendwie dann Ende August noch irgendwo herbekommen kann. So, weil man kann durchaus wahrscheinlich für die gleichen Gelder, die man jetzt für einen Spieler ausgegeben hat, halt zwei Spieler im Frühling bekommen. So, das ist auf jeden Fall möglich.
Gut.
Ja, und jetzt wenn wir...
Einen haben wir noch nicht gesprochen.
Ja, wir haben inhaltlich über keinen von den dreien gesprochen. Wir haben halt vor allem über Klaus Olofs gesprochen. Ne?
Ja.
Genau, ich würde auch sagen, wir können dann vielleicht mal uns wirklich den Spielern selbst widmen und noch ein letztes Mal Ao Tanaka verabschieden. Also auch für mich ja auf jeden Fall einer meiner, wenn nicht sogar der Lieblingsspieler, den es hier bei der Fortuna gegeben hat in der Zeit, den wir den Podcast gemacht haben. Und ja,
Matthias,
kann man vielleicht auch nochmal... Ja, es ist in der Tat so. Vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt auch noch vorstelle, dass der zu Leeds United in die Championship wechselt, ne, da hast du zum einen irgendwie dieses England-Thema, wo ich mich auch frage, ob das halt wirklich der richtige Karriereschritt ist, in diese Liga zu gehen. Also dass man es nicht längst geschafft hat, da im Management von Tanaka den in Italien oder noch besser in Spanien irgendwo unterzukriegen. Was dem viel besser liegen würde, verstehe ich nicht. Aber vielleicht wird er sich dann natürlich trotzdem durchsetzen, aber dass es dann auch noch Leeds United ist, bei denen jetzt seit drei Jahren irgendwie immer wieder drüber gemunkelt wird, dass da Red Bull richtig einsteigen wird, dass die jetzt seit dieser Saison da Trikotsponsor sind, da könnte ich echt kotzen, wirklich. Also das ist, bitte in einem Jahr komplett durchstarten und woanders hinwechseln. Ja, und alles Gute auf jeden Fall.
Ja. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und wir werden es mit einem halben Auge mit Sicherheit aus der Distanz verfolgen.
Also Red Bull ist auch schon mit allen Anteilen eingestiegen, ne? Jetzt nach dem Abstieg.
Ach, das war mir nicht klar. Das ist ja herzallerliebst.
Ja.
Ja, dann werden die da, wird man da wahrscheinlich wirklich nur noch daran sitzen, dass man, dass sich da gerade Anwälte Papierstapel hin und her schieben und gucken, was man da irgendwie alles genau machen muss, damit das alles sauber laufen wird. Da freuen wir uns schon und schauen gerne drauf auf dieses neue Engagement.
Sollen wir dann erstmal über Giovanni Haag, wie gesagt, es tut mir leid, wir werden herausfinden, wie man ihn richtig ausspricht, sprechen. Also Alofs hat ihn ja angekündigt als zweikampfstarken, aber auch aufbauspielenden Sechser, eierlegende Wollmilchsau. Zweikampfstark kann man, wenn man die diversen roten Karten, die er sich eingeholt hat, schon unterschreiben, würde ich sagen. Das machte ja auch ein bisschen die Runde auf Twitter und Co., die Übersicht zu seinen roten Karten.
Ja, also muss halt quasi nicht nur Tanaka und Engelhardt ersetzen, sondern irgendwie auch Adam Bocek noch ein kleines bisschen mit. Ja, ich glaube, schon auch ein super spannender Spielertyp, der wurde vor einigen Jahren wohl auch mal ziemlich hoch gehandelt, ist dann mehr oder weniger ein Jahr komplett ausgefallen und dass da dann natürlich das Alofsche Radar angeht, ist uns allen klar und hat dann die vergangene Saison immer wieder spielen können. In der zweiten französischen Liga ist damit Rodé fast aufgestiegen, waren, glaube ich, auch in den Aufstiegsplayoffs dabei, also das kennt er auch schon, der bringt also auch das richtige Trauma mit. Und
ja, das Mindset stimmt.
Ja, genau. Und ist wahrscheinlich auch ansonsten jemanden, bei dem das Mindset relativ klar ist. Also wirklich so ein typischer Anker-Sechser, super zweikampfstark. Und auch wenn Alofs das gesagt hat, dass er irgendwie ein Aufbausechser ist, habe ich da jetzt irgendwie eher Sachen gesehen, die weniger in diese Richtung zeigen und vermute fast ein bisschen, dass wir einen Paradigmenwechsel im Spiel der Fortuna auch letztendlich dadurch sehen werden, weil einfach weniger Qualität am Ball in der Mannschaft ist, aber nicht nur durch Haag, aber eben auch durch Haag viel mehr Qualität noch gegen den Ball. Viel mehr Fokus eben auf Physis, viel mehr Fokus noch auf Umschaltmomente, durchaus auch mal auf lange Bälle und vor allen Dingen auch auf zweite Bälle, sodass sich die Fortuna, glaube ich, immer noch mehr so diesen typischen Zweitliga-Fußball halt irgendwie angleichen wird und noch etwas stärker, glaube ich, das versuchen wird, sehr, sehr gut zu machen, was eben alle Mannschaften in der zweiten Liga relativ gut machen.
Ja, also warten wir da mal. Also ich würde ihn erstmal gerne sehen. Ne? Also ich kann noch wenig zu ihm sagen, die Crazy Skills und Videos zeigen ihn auch schon mit einem guten Passen. Allerdings ist da auch viel Platz immer um ihn herum, die Videos, die ich gesehen habe. Ja, aber ich meine, es ist einfach so, egal ob er jetzt wie viele rote Karten er bekommen hätte, Ao Tanaka kriegst halt so nicht ersetzt. Dass er halt kein Ao Tanaka ist, ist halt auch klar. Ne? Das können wir von ihm ja nicht verlangen.
Ja. Ja, und Engel hat auch nicht. Also der war ja auch durchaus ein sehr guter Fußballer.
Ja. So, also das Cesc Fabregas anscheinend nicht zu würdigen. Wahrscheinlich, weil er zu sehr wie Cesc Fabregas ist, Engelhardt. Deshalb setzt er ihn nicht ein.
Ach, der ist der Trainer. Oh Mann.
Ja. Ich glaube, ich würde da bei Engelhardt nicht die Geduld verlieren. Wir wissen,
ich auch nicht.
Yannick Engelhardt braucht halt seine paar Wochen, bis er das nächste Level spielend adaptiert. Aber er braucht halt eben die paar Wochen dazu.
Ich finde fantastisch, wie wir halt von Hölzgen auf Stöckchen kommen heute in dieser Folge. Mal gucken, wo uns das noch hinführt. Okay, aber das ist Giovanni Haag. Noch etwas zu Giovanni Haag oder wollen wir direkt?
Ja, keine Ahnung. Zumindest hat Klaus Alofs gesagt, er hätte noch mit Didier Santini am Telefon gesprochen, der tief traurig war, dass, also mit dem hat er zusammen in Marseille damals gespielt. Das ist ehemaliger Mitspieler.
Ich glaube, er hat ihn. Moment, hat er nicht zusammengespielt? Ich habe so verstanden, dass Alofs bei Marseille war und der Trainer ihn gut fand. Haben die zusammengespielt?
Ja, die haben zusammengespielt. Genau. Und
der ist jetzt Manager da, oder was?
Der ist der Trainer, ja, also genau. Und er hat gesagt, er sei tief traurig, dass Alofs ihm seinen besten Spieler verkauft, aber man wolle dem Jungen ja keine Steine in den Weg legen.
Ah, Mann.
Von daher, der muss auch das nächste Level adaptieren, keine Ahnung.
Versteht man wenigstens, warum die den auf dem Zettel hatten.
Ja.
Es ist alles im Freunde, Verwandte und bekannte Umfeld.
Also in dem Moment, in dem Ao Tanaka den Verein verlässt, ruft Alofs mal eben alle seine Freunde an. Habt ihr noch einen Spieler für uns? Ja, ja, so genau. Muss man sich das vorstellen.
Ja, die meisten haben halt nicht mehr so ein Standing wie früher. Ach ja, Didier Santini. Hm. Das ist...
Ja, das hatten wir uns vorgenommen, dass wir noch relativ lange über Didier Santini sprechen. Sollen wir den Teil einfach skippen und
zum nächsten lass uns hier mal skippen.
Ja, Zugang kommt. Ich würde auf jeden Fall auch vorschlagen, wir gehen dann mal zum nächsten Spieler. Auch über den haben wir jetzt ja schon ein bisschen gesprochen. Valgeir Lundahl Fredriksson. Werden wir vielleicht auch noch die richtige Aussprache bald etwas verfeinern können. Beste Position Rechtsverteidiger kommt für 300.000 aus der schwedischen Liga. Soll auch auf der linken Seite spielen können. Und wie auch schon angesprochen, ein Spieler, den man wohl schon relativ lange im Blick gehabt hat und dann jetzt eben mit dem frei gewordenen Geld aus dem Tanaka-Transfer ein halbes Jahr früher zu sich holen konnte und damit halt auch endlich mal die Konkurrenz beziehungsweise die leichte Entlastung für Matthias Zimmermann auf der Rechtsverteidigerposition. Ich habe schon auch erstmal so rein vom Profil her jemand, über den wir uns da wirklich auch freuen, also dass man halt wirklich auch auf den defensiven Außenpositionen noch etwas mehr Breite gebraucht hat. Das steht, glaube ich, außer Frage. Ich habe auch wie häufig mir mal wieder die 5 Minuten Zusammenschnitte auf YouTube angeguckt, die schon angesprochenen Crazy Goals and Skills, Crazy Goals and Skills, wo irgendwelche 13-Jährigen irgendwelche Scouting-Feeds befüllen mit irgendwas und kann deswegen absolut allgemeingültige Urteile jetzt schon treffen. Aber ich kann zumindest mal nennen, was mir da so aufgefallen ist. Ob das jetzt wirklich sich 1:1 zu übersetzen lässt, ist natürlich ein bisschen fragwürdig. Aber was ich gesehen habe, ist, dass es ein Spieler ist, der wirklich auch ähnlich wie Giovanni Haag eine extrem gute Physis hat, sehr, sehr groß für einen Außenverteidiger, ist sehr zweikampfstark, ist also sah jetzt in den wenigen Ausschnitten auch nach einem ziemlich guten Stellungsspiel aus. Also muss dann oft gar nicht so die großen Schritte machen, um halt genau da zu sein, wo der Gegner halt hinläuft vorher. Wie gesagt, wirklich sehr, sehr dynamisch, ist so ein Typ Balltreiber. Also ich hab mich da so ein bisschen an Kuba Piotrowski erinnert gefühlt, im Bewegungsablauf, aber auch so ein bisschen in dem, wie er spielt halt. Und habe aber auch durchaus die ein oder andere Schwäche gesehen. Also gerade bei der Technik fand ich das ein oder andere Mal doch ein bisschen wenig. Geschwindigkeit, da sah jetzt nicht nach allzu viel aus. Und was mir ganz besonders aufgefallen ist, ist der linke Fuß. Den hat er nämlich wirklich gar nicht benutzt, weswegen ich das ein bisschen in Frage stellen würde, dass er auch auf der anderen Seite spielen kann. Also ich kann mir das mit dem, was ich jetzt bisher gesehen habe, kaum vorstellen, dass der wirklich auch auf dem Zweitliganiveau auf der linken Seite funktionieren könnte, weil du musst ja zumindest dann deinen linken Fuß so gut benutzen können, dass der Gegner den halt nicht einfach komplett freilassen kann. Also da lasse ich mich gerne noch überraschen. Und überraschen lasse ich mich auch gerne noch vom Flankenspiel. Das hat mir nämlich auch ehrlich gesagt gar nicht gefallen. Bei keiner einzigen Flanke, die ich da gesehen habe, hat halt Fredriksson vorher nochmal den Kopf gehoben, sondern schon eher die Flanke blind reingeschlagen, ganz egal, ob da irgendwie jemand stand oder nicht. Also durchaus einiges, worauf man sich freuen kann, aber ich glaube, bei vielen Punkten auch durchaus noch ein bisschen Potenzial zum Verbessern.
Ich glaube, das ist halt, ne, der ist halt ein Kaderspieler vielleicht. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Wir werden ja über das Mittelfeld und Zimmermann noch sprechen. Eventuell hat das irgendwie Auswirkungen. Ich finde es prinzipiell gut, dass er da ist und so weiter und so fort. Über die Ablösesumme habe ich ja schon gesprochen. Dass das Kappes ist, aber warum nicht? Es ist irgendwie, ne? Die machen halt vom Kaderplatz, den sie füllen, halt alle Sinn. Die drei. Und dazu gehört er halt auch. Und was das jetzt innerlich bedeutet, müssen wir jetzt halt angucken. Das können wir halt bei bei allen drei nicht sagen, selbst wenn wir jetzt super Scouting-Daten hätten, statt Crazy Skills and Goals Videos, die Liga kennen die nicht, das Land kennen die nicht, das hat ja alles noch mit damit zu tun, ne? Die Stadt kennen die nicht. Boah, schauen wir mal.
Wenn ihr nichts mehr zu Fredriksson habt sonst, können wir dann zum letzten neu verpflichteten Spieler vom Deadline Day weitergehen. Das ist Meiren van Brederode, den man von AZ Alkmaar aus der holländischen Eredivisie ausleiht. Es soll auch eine Kaufoption geben und bei der Kaufoption sieht man eigentlich auch, dass man ja eigentlich versucht, Christoph Zolles halt nochmal zu kopieren. Also auch da soll es wohl wieder in eine ziemlich ähnliche Region gehen, dass es so rund Richtung 3,5 Millionen Kaufoption gehen soll. Bei Ligaverbleib, wenn man aufsteigt, Richtung 5 Millionen. Das war ja bei Zolles, glaube ich, ziemlich ähnlich. Und auch sonst ist es einfach ein ziemlich ähnlicher Spielertyp. Ist ein Rechtsfuß, der auf der Linksaußenposition beheimatet ist, technisch sehr stark und ja, und halt auch durchaus schon ein Spieler, der halt schon die ein oder andere Meriten gesammelt hat. Also hat jetzt, glaube ich, sogar schon 2 Startelf-Einsätze gehabt bei Alkmaar in der laufenden Saison. Das ist ja auch wirklich gar nicht so schlecht zu bewerten. Also ich glaube, Alkmaar ist ein Verein, der unglaublich gut ausbildet. Und von Billerode soll auch ein Spieler sein, der schon mehr oder weniger fertig ausgebildet sein soll. Das würde ich jetzt auch anhand der YouTube-Videos, die ich gesehen habe, noch so ein bisschen in Zweifel ziehen. Also ich fand das da auch irgendwie zu sehen war, dass er noch ein bisschen zu verspielt ist. Auf jeden Fall ein ganz, ganz klarer 1-gegen-1-Spieler. Also der sucht wirklich einfach immer das Dribbling. Und ich fand jetzt gerade anhand dieser Videos mir ehrlich gesagt halt auch noch ein bisschen zu oft. Also da fand ich häufig, dass er den einfachen Pass, der wirklich viel hätte bewirken können, halt irgendwie nicht gewählt hat, sondern dann doch einfach irgendwie auch das Dribbling gesucht hat, teilweise aber ohne dann halt irgendwie auch direkt aufs Tor zu ziehen. Und eine der ganz großen Schwächen ist auf jeden Fall auch der Torabschluss. Also da habe ich ganz, ganz wenig gesehen, was mich überzeugt hat. Und das ist, glaube ich, was Van Brederode und Zolles, auch den 2023er Zolles aus dem Sommer, ganz, ganz klar unterscheidet. Aber trotzdem, glaube ich, kann man anhand von dem Profil, das er mitbringt, sich unglaublich auf den freuen, weil ja das halt der größte X-Faktor wahrscheinlich im Kader der Fortuna ist. Also ich glaube, genau wie eben auch letzte Saison mit Zolles ist es der Spieler, der halt das Potenzial hat, zu explodieren. Was halt nicht heißt, dass das deswegen wahrscheinlich ist, dass das passiert. Aber wenn man sich die Anlagen von dem Spieler anschaut, kann man halt sehen, dass das halt durchaus, dass es halt durchaus nicht unwahrscheinlich ist. Und ich glaube, dass man eben auch da nochmal Breite hat für die offensiven Außenpositionen, aber halt dann im Idealfall durchaus auch nochmal wirklich Qualität, wird das Spiel der Fortuna auf jeden Fall nochmal ganz, ganz klar auch in der Qualität eben anheben.
Ja, und da müssen wir insgesamt bei allen Spielern auch ein bisschen darauf hoffen, was wir ja jetzt seit Jahren verfolgen können, dass Daniel Thun einfach solche Spieler besser macht und ist allein durch den Werdegang von dem einen oder anderen in den letzten Jahren attraktiv ist, zur Fortuna zu kommen, weil man sich hier weiterentwickeln kann.
Ja, den Tune-Faktor hätte ich auch noch reingebracht, aber was ich noch viel schwerwiegender finde, wo ich glaube, weswegen er sich sofort einfügen wird, der Meiren von Brederode, ist, er kommt aus Hofdorp. Und das klingt fast schon so Düsseldorf. Es könnte Düsseldorf auf Niederländisch sein. Und was Hofdorp auszeichnet, wie ich gerade festgestellt habe, es ist quasi Amsterdam-Schiphol-Flughafen. Also das Dorf liegt mehr oder weniger, es ist nicht ganz der Flughafen, aber viel näher am Flughafen kann man nicht sein. Und das ist natürlich gut, wenn er auf dem Platz steht und dann den Düsseldorfer Flughafen spürt, wenn die Flugzeuge über die Arena düsen, dann fühlt er sich zu Hause. Und dann sitzt es. Ja. An Dorf und Flughafen
fühlt genau. Sich da. Die Arena, das Parkhaus wird zum Mutterbauch. Wahnsinn.
Und dann das väterliche Nicken von Daniel Thun am Seitenrand, wenn er ihm vorbeizieht. Ja, das wird zu neuen Ufern führen.
Sehr schön. Ich habe noch meine 2 Cents dazu. Das eine, im Gegensatz zur letzten Saison haben wir ja jetzt in der Mitte auch einen Stürmer, der technisch sehr, sehr gut auch Anspiele verarbeiten kann und das ohne Vincent Vermey schlecht reden zu wollen. Ich erwarte mir von David Kownacki mehr als von Vincent Vermey. Das heißt, er muss vielleicht auch nicht die 22 Tore schießen, die Ciolis geschossen hat,
ja.
Weswegen das sehr gut aufgehen kann. Ne? Also wenn Kownacki auch einen Mitspieler hat, der ihn da füttert und füttert, ist es, glaube ich, auch sehr gut. Und die andere wäre eher so eine Frage. Ich kann nicht so richtig nachvollziehen, wie die Fortuna diesen Spieler bekommen hat. Also er hat ja auch letzte Saison durchaus viele Spiele gemacht. Nicht immer durchgespielt und so, aber hat keine herausragenden Statistiken quasi. Ne? Also hat nicht unfassbar viele Tore geschossen und so und wurde häufig eingewechselt. Aber ich finde es schon irgendwie schon ein Move aus der ersten Liga, wo du immer nah dran bist an der ersten Elf. Ja.
Ja, ich kann mir gut dann vorstellen, dass man bei Alkmaar einfach gedacht hat, dass es ihm halt sehr, sehr gut tun wird, sehr viel Spielzeit zu bekommen und dass sie halt diese Möglichkeit bei der Fortuna gesehen haben. Ich bin jetzt ehrlich gesagt bei Alkmaar halt auch nicht besonders tief drin. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie einfach vielleicht noch jemand anderen haben für diese Position, dem sie einfach mehr zutrauen für diese Saison. Vielleicht kommt da gerade einfach auch ein jüngeres Talent mit mehr Talent oder eben auch schon mehr Qualität halt nach. Das kann super gut sein und ich glaube, dass man einfach gesehen hat, dass wahrscheinlich noch eine weitere Saison, wo Van Brederode vor allen Dingen eingewechselt wird und wahrscheinlich ist man da jetzt von ausgegangen, dass ihm das halt einfach in seiner Entwicklung halt hemmen wird und dass man da so, so kalt wie das klingt, halt irgendwie einfach sein Investment halt schützen will und dass man eben auch bei Fortuna gesehen hat, was man mit Spielern mit so einem Profil halt, was man da halt erreichen kann, ne? Wie Fortuna halt in der Lage ist, solche Spiele halt von nur einem Jahr zu entwickeln, vielleicht eben auch sogar wirklich Daniel Thun und sein Trainerteam im Speziellen und dass man eben dann darauf gesetzt hat.
Tatsächlich gibt es da auf der linken Außenbahn, ich sage es jetzt nur, weil es lustig ist, einen jungen, aufstrebenden Spieler, der statt von Brederode spielen wird. Und zwar ist das ein gewisser Ruben van Bommel, der Sohn von Marc van Bommel.
Ah, herrlich.
Aber natürlich.
Na klar.
Nicht nur Hofdorf ist ein Dorf, sondern die Welt schon Fußball insgesamt. Fantastisch. Ja, gut zu wissen.
Ja.
Okay, gut zu wissen. Da Luja meinte, wir würden hier eine normale Folge aufnehmen, nicht wo halt herzlich gelacht worden ist in der Vorbesprechung. Sollen wir jetzt nach einer halben Stunde, über einer halben Stunde, über den Transfer in die Gegenwart, nicht Gegenwart, aber ihr wisst, was ich meine, ins Sportliche gehen.
Ja, in die jüngere Vergangenheit.
Ja, war ein schlechter Übergang, aber
ja,
alle.
Ja. Es dreht sich natürlich ums gleiche Datum, weil alle diese Dinge sind ja mehr oder weniger am 31. August passiert.
30.
Am 30. August, richtig. Genau.
Ich möchte noch ganz kurz auf ein Ereignis am 29. hinweisen. Das führt dann aber ganz schnell direkt zum Spiel. Ich möchte nur einfach euch allen, liebe Hörerinnen und Hörer und euch, liebe Podcaster, ans Herz legen, euch diese PK vor dem Hannover-Spiel mit Daniel Thun anzugucken. Es ist so kurz nachdem klar wird, dass Tanaka wohl geht. Und ich finde es eine sehr bemerkenswerte PK, weil ich finde, dass Daniel Thun sehr ehrlich ist und ziemlich klar auch Sachen benennt und deutlich mehr spricht, als er sonst spricht. Und ich finde, da sind schon ein paar bemerkenswerte Sachen drin. Das eine natürlich merkt man, dass er sehr angefasst ist, dass da gerade einfach seine drei Topspieler weggebrochen sind. Das sagt er auch so. Und ich finde es aber auch dann nochmal ziemlich beeindruckend, wie er sich nochmal so hinter die Mannschaft stellt. Wo es darum geht, dass die Kritik an den letzten, an der Spielweise zuletzt und so, ne, dass man ja irgendwie nicht besonders schön Fußball gespielt hat und so. Und diese Kritik kontert er ziemlich gekonnt und bricht quasi nochmal eine Lanze für seine Mannschaft, die verkraften muss, dass eben diese drei Spieler weg sind, die sich wieder zusammenrappelt und die jetzt in so einer Situation trotzdem einfach die Punkte einfährt. Und man merkt auch, dass so eine gewisse Wut im Bauch da ist. Und ich würde euch wirklich empfehlen, euch das mal anzugucken, weil ich das sehr, sehr, ja, also einfach auch toll fand. Und ich einfach Daniel Thun in dem Moment noch mal ein Stückchen mehr lieben gelernt habe. Und ich habe auch das Gefühl, dass am Tag drauf dieses Hannover-Spiel auch eine Antwort von Daniel Thun darauf war. Und ich glaube, dass so toll auch viele der Spieler individuell gespielt haben, dass Daniel Thun einen sehr großen Anteil an diesem Sieg gegen Hannover den Tag darauf hatte. Und da kommen wir vielleicht jetzt zu.
Ja, da würde ich dir ehrlich gesagt auch ein bisschen, würde ich dir auch zustimmen wollen, dass man der Mannschaft echt angemerkt hat, wie sehr irgendwie Daniel Thun am Tag vorher nochmal für sie irgendwie in die Bresche gesprungen ist. Und man hat es aber ehrlicherweise auch, glaube ich, in dieser, wenn man es jetzt pathetisch ausdrücken will, in der ganzen Fortuna-Familie irgendwie gespürt. Weil ich fand, schon als man irgendwie reingekommen ist in die Arena, war halt eine unglaublich gute Stimmung am Freitag. Und das hat sich dann auch über den ganzen Abend so fortgeführt. Also das war ehrlicherweise kein Vergleich damit, wie die Stimmung gegen Karlsruhe gewesen ist. Also ich fand das wirklich richtig, richtig klasse jetzt am Freitag. Und gerade unter dem Eindruck auch des vorvorletzten Spiels, das wir als Fortuna in der Arena angeschaut haben, hat das irgendwie sehr, sehr gut getan, irgendwie nochmal halt wie so eine ganze angezündete Arena irgendwie zu sehen. Und und ich hatte halt wirklich das Gefühl, dass sich das eben auch gegenseitig so ein bisschen bewirkt hat. Also zum einen die Energie auf dem Rasen, aber eben auch die Energie auf den Rängen.
Würde ich dir auch beipflichten, dass trotz in Anführungszeichen nur 35.000 eine ziemlich gute Stimmung war. Für mich war es das erste Spiel seit Ende Mai und ich hatte schon so ein paar Flashbacks und so, aber sowohl die Stimmung auf den Rängen, also ich glaube ja, ich war nicht in Karlsruhe, aber definitiv hat ab Minute 1 die Mannschaft ja auch dafür gesorgt, dass man gesehen hat, dass Feuer drin ist, so ab Anfang. Ich war es ein sehr beeindruckendes Auftreten und ich habe auch, wie du, das Gefühl, dass es auch sehr gut angekommen ist in der Arena, beziehungsweise dass da ein sehr schönes Wechselspiel aus Mannschaft und Fans war.
Vor allem, weil man sich ja erstmal, also nicht vor allem, aber das finde ich gut, dass ihr das so eingestiegen seid in das Spiel, weil mein Einstieg zu Hause, ja, war halt ein eher, was ist denn das für eine Aufstellung? Also nicht im Sinne von, was erlaubt der Thun, sondern, okay, wie sortiert sich das? Was werden wir da jetzt sehen? Und oha. Ne? Also Gavory spielt von Anfang an, Ioa muss auf rechts. Das war irgendwie klar, dass mit Zimmermann was passiert und es war auch irgendwie klar, dass der ins Mittelfeld gezogen werden würde. Und dann haben es halt diese Rochade in der Viererkette, Rossmann startet, Schmidt startet. Also mal auf dem Papier, als ich diese Aufstellung mir angeguckt habe, war ich jetzt eben nicht von der ersten Minute an angezündet, sondern eher so, da bin ich auch mal gespannt. Und vor allem gegen ein Hannover, das ich halt auch als sehr, sehr stark vorher eingeschätzt habe, dass das schon eine Herausforderung wird für eine sehr so noch nicht aufgestellte Mannschaft gegen Hannover zu bestehen. Und umso beeindruckender ist vielleicht auch das zu bewerten, was dann folgen sollte.
Ja, volle Zustimmung, weil ich glaube, genau mit der Stimmung sind wir halt irgendwie auch ins Stadion gefahren. Ne? Irgendwie so mit diesem Abschiedsschmerz um Tanaka und irgendwie dieser Ungewissheit, ob das jetzt wirklich mit den Neuzugängen überhaupt alles funktioniert. Das war ja dann zu 100% festgezurrt, ja, kam ja dann diese Meldung erst ganz kurz, beziehungsweise während des Spiels. Also da herrschte ja schon irgendwie auch noch so ein bisschen Ungewissheit und man wusste halt, dass man an dem Tag zumindest ja mit so einer Art von Notelf gegen Hannover halt würde spielen müssen, die ja schon da durchaus etwas eingespielter sind, die halt ihren Kader schon etwas mehr zusammen haben und die ja dann gerade auch vor Wochenfrist mit dem HSV ein Spitzenteam halt schon 1-0 besiegt hatten und deswegen halt irgendwie auch einfach ein bisschen überlegen gewirkt haben. Und dann war das aber eigentlich nach den ersten Minuten mit dieser guten Stimmung im Stadion und eben auch mit der Art und Weise, wie die Mannschaft halt gekämpft hat und gespielt hat, war das dann halt einfach zumindest für uns Stadionbesucher wie weggewischt. Wie war das denn für euch am Fernsehen? Also wie lange hat das so für euch gebraucht, bis ihr halt irgendwie so in diesen Vibe irgendwie reingekommen seid, also bis sich das auf euch übertragen hat? Weil das wird ja mit Sicherheit dann auch zu irgendeinem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit dann irgendwann so gewesen sein, dass man halt gesehen hat, wow, hier geht halt richtig was an diesem Abend. Und bei mir war dann ehrlicherweise auch ziemlich schnell der Gedanke da, es geht halt nicht nur an diesem Abend hier was, sondern egal wen wir abgeben, es geht halt auch in dieser Saison wirklich vielleicht noch was.
Ja, das hat eigentlich auch hier im behüteten Heim nicht lange gedauert, bis ich gemerkt habe, wow, das mag vielleicht auf den ersten Blick eine Notaufstellung zu sein, aber die Einstellung, die ist heute top. Und also die ersten 20 Minuten haben mir sehr gut gefallen. Und das war auch dann direkt so, dass ich gedacht habe, ja, cool. Wen wir auch abgeben, wir haben Daniel Thun so. Und der hat irgendwie die richtigen Ansätze und Worte gefunden. Danach irgendwie nach 20 Minuten schläft das Spiel so ein bisschen ein und Hannover kriegt es ein bisschen in den Griff. Aber die ersten 20 Minuten fand ich super.
Also ich sehe das so ganz begeistert. Also positiv ja, aber halt eher von dem Oha, was ist denn das, was erwartet uns jetzt da kommt, da war ich halt positiv überrascht, weil es halt viel, viel, viel besser war, als was ich erwartet hatte. Und trotzdem gab es natürlich in diesen ersten 20 Minuten auch irgendwie Fragen, was macht die Fortuna eigentlich mit Ball? Ja, also Hannover ist früh draufgegangen und Fortuna war schon ballsicher, aber diese langen Bälle, die man dann geschlagen musste, kamen erstmal nicht an. Und die Gelegenheiten, die es dann ja gab, kommen dann ja eher tatsächlich aus so tiefen Umschaltsituationen oder Möglichkeiten, also nicht tief im Sinne von man ist erobert den Ball hoch, sondern in der Fortuna-Hälfte passiert etwas, was dann halt dazu führt, dass die Fortuna in so einen Umschaltmoment kommt. Das war dann wiederum gut, ne? Gute Pässe von hinten raus, von Oberdorf auf Kovnatski zum Beispiel, der dann halt irgendwie mal schnell rausspielt. Aber also ein Feuerwerk fand ich das nämlich nicht so stark. Das sah okay aus und es war viel besser, als ich es erwartet hatte. Ich war aber halt auch schon, als zum Beispiel in der 10. Minute dieses Ding passt, wo halt Oberdorf den Ball auf Kovnatski spielt und dann halt Klaus und Schmidt sich so ein bisschen halt auf die Füße stehen, ja. Da war ich schon gedacht, okay, solche Gelegenheiten muss man eigentlich besser nutzen und besser ausspielen. Wer weiß, wie viel davon noch kommt. Es sollte noch einiges davon kommen oder halt einiges, aber schon mehr kommen, als ich gedacht habe. Aber ich war noch ein bisschen zurückhaltender, das will ich damit sagen.
Ja, ich glaube, du hast schon recht, dass Hannover auf jeden Fall Fortuna den Gefallen getan hat, irgendwie, dass Fortuna eben auch diese Mischung aus Abwehr- und Mittelfeldpressing spielen zu lassen, und dann halt eben auch genau an diesen Positionen, wo Fortuna dann gewartet hat, eben auch in schöner Regelmäßigkeit immer mal wieder die Bälle zu verlieren, ohne halt irgendwie selber mal gefährlich zu werden und, hätte, glaube ich, wirklich auch anders ausgesehen und wird mit Sicherheit auch in den nächsten Wochen und Monaten anders aussehen, wenn Fortuna wirklich mal gezwungen ist, selber das Spiel zu machen und eben auch selber klar das Spiel zu machen, wenn sich meine Mannschaft wirklich hinten reinstellt. So, also gerade auch in den Heimspielen werden ja nicht viele Fortuna halt irgendwie diesen Gefallen tun. An dem Tag war das halt eben aber so und es hat mir zumindest irgendwie erstmal gezeigt, dass die Fortuna halt gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel so aussieht, als ob sie da auf jeden Fall konkurrenzfähig sind. Und ich glaube, ja, gegen die Mannschaften aus den anderen Tabellenregionen muss man da auf jeden Fall im Ballbesitzspiel halt noch eine Schippe draufpacken. Das war aber zum Glück an dem Tag halt eben nicht so sehr gefragt, sondern ja, es ging eben vor allen Dingen um dieses unglaublich kompakte Stehen. Und wenn man dann halt den Ball gewonnen hat, hat man sich halt klar verbessert gezeigt zu den letzten Wochen. Also ich glaube, es war ziemlich schnell zu sehen, dass das das bisher beste Saisonspiel der Fortuna gewesen ist und dass man, ja, wenn man halt eben die Bälle gewonnen hat, dass man es halt geschafft hat, viel, viel schneller als zuletzt halt das Mittelfeld zu überbrücken und halt nach vorne zu spielen und das einfach mit viel, viel mehr Mut gemacht hat und vor allen Dingen auch mit mehr Qualität am Ball, als man das die letzten Wochen gemacht hat. Also da war der ein oder andere, ja, gerade Johannesson würde ich da vielleicht mal hervorheben, ja, wirklich klar verbessert. Und was man halt auch immer wieder geschafft hat, und das gerade auch in der eigenen Hälfte, ist halt dieses Bilden von Dreiecken gewesen. Und vor allem, ja, auch absolut, Bilden von ganz, ganz engen Dreiecken, ne? Also wo die Spieler halt sehr, sehr nah beieinander stehen. Das hat man immer wieder geschafft und so halt immer wieder das Pressing von Hannover halt so ein bisschen ins Leere laufen lassen und sich dann dadurch, ja, halt wieder freispielen können und rausspielen können. Und kommen jetzt zur erstmaligen Erwähnung von Zimmermann, aber ich glaube, es werden noch ein paar weitere Folgen. Also der ist mir da ganz besonders positiv aufgefallen, dass er das halt in dieser für ihn jetzt nicht komplett ungewohnten Rolle auf der Sechs, aber doch in der Rolle, die er jetzt sehr, sehr lange nicht mehr bei der Fortuna gespielt hat, dass er das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, einfach immer wieder seinen Mitspielern zu helfen und immer wieder anspielbereit zu sein, den Ball halt einmal kurz abtropfen zu lassen und sofort wieder frei zu stehen. Und genau das hat der Fortuna eigentlich die letzten Wochen gefehlt, dass man einfach im Mittelfeld eine Anspielmöglichkeit gehabt hat oder vor allem eben auch eine klare Anspielmöglichkeit gehabt hat.
Ja. Und dann gelingen halt, ja, nehmen Moritz bitte.
Da würde ich halt sowohl Zimmermann als auch Johannesson als auch noch ein bisschen Danny Schmidt noch mit dazu zählen. Und auch da fühle ich mich wieder sehr bestätigt, weil das natürlich auch die sind, die unheimlich viele Kilometer gelaufen sind. Und dadurch gibt es natürlich auch diese Anspielstation, ne? Wenn du sowohl nach vorne als auch nach hinten viele Kilometer machst und dich immer wieder frei läufst, und das fand ich auch, also bei beiden, ne, Johannesson und Zimmermann, Johannesson kommt fast an Engelhardt-Laufwerte ran bei diesem Spiel. Genau, und das fand ich einfach komplett überragend. Und Danny Schmidt fand ich schon auch, der hat da schon auch mitgespielt, wenn es weiter nach vorne gehen sollte bei diesen Dreiecksbildungen und diesen schnellen Zuspielen dann aus der Mitte über die Flügel und so. Da ist schon einiges, glaube ich, sehr gut gelaufen.
Darf ich da jetzt mal einhaken, weil du ihn nennst? Und ich hätte diese Frage auch gestellt. Und vielleicht ist sie gut zu stellen, bevor wir über sein Tor sprechen. Vielleicht auch unabhängig von dem Tor über ihn zu reden. Was haltet ihr von Danny Schmidt in diesem Spiel?
Entscheidungsfindung fehlt mir noch.
Ja, vor allen Dingen einfach, aber auch die Technik, ne? Also ich glaube, was der an Stockfehlern gehabt hat. Ich meine, es ist halt unglaublich gut, dass der da ist. So, der ist halt, der hat unglaublich der ist wirklich viel gelaufen um Kubiński herum, stand ständig an der richtigen Stelle, halt, hat halt viel Gefahr verbreitet, aber du hast halt natürlich auch gesehen, dass er halt zum Rest der anderen 10 Spieler, und man kann wahrscheinlich wirklich auch 10 Spieler sagen, dass er halt technisch halt ganz klar abfällt und dass er halt gerade unter Druck halt nicht in der Lage ist, oft dann die richtige Entscheidung zu treffen oder die richtige Entscheidung dann präzise umzusetzen. Also fand ich wirklich,
technisch, dass man sauber das umzusetzen.
Genau, ja, dass man hat klar gesehen, dass er da ganz, ganz stark abfällt. Der hat sehr viele Bälle verloren und sehr viele Konter quasi im eigene Konter im Kern irgendwie unterbunden oder eigene Angriffe. Ja, nichtsdestotrotz, aber eben halt auch ein Spieler, den du halt da irgendwie reinwerfen musst, weil halt irgendwie kein anderer da ist und der Fortuna halt letztendlich dadurch einfach auch den Arsch gerettet hat an dem Tag.
Ja, ich glaube auch, dass er jetzt in der Startelf ist. Das ist etwas, was jetzt nicht von vornherein am Anfang, als man ihn geholt hat, so geplant war. Ich meine, muss halt überlegen, er kommt von Mainz 2 zu Fortuna und ist mit Sicherheit jemand, der sich auch in der nächsten Zeit noch stark verbessern kann und entwickeln wird. Er ist ja noch blutjung, aber ich glaube, dass er jetzt schon von Anfang an spielen muss. Das liegt ja auch einfach daran, dass Appelkamp momentan nicht dabei ist. Und er hat seine Sache gut gemacht. Er hat alles reingeworfen, was man an dem Tag reinwerfen konnte. Und das haben ja alle 11. Wo ich sage, klar, an der Technik und Entscheidungsfindung lässt sich noch viel arbeiten, aber die Einstellung war großartig, hat viel gearbeitet, ist unendlich viel gerannt und war auch in den gefährlichen Räumen.
Ja, das ist, also ich hab, das ist ein merkwürdiger Auftritt von ihm gewesen und vielleicht ist es einfach genau das, was ihr sagt, würde ich nämlich auch sagen. Also immer wieder diese so Momente, wo man sagt, was machst du denn da? Bis hin zu, ey, gar nicht so schlecht. Ja, also wirklich, also so ist diese Spanne. Ja. Total, also ich meine, das, was die Überschrift, die man ja über ihn dann so zieht, dass dann ja auch der Kommentator bei Sky gesagt hat, ja, die Fortuna hat was in ihm gesehen und möchte das jetzt entwickeln. Und das hat man in diesem Spiel gesehen. Ja, also das muss man ja auch mal, ne, wenn man über Scouting spricht, und wir sprechen häufig sehr negativ darüber, ich kann mir vorstellen, was man halt im Scouting gesehen hat, an guten Dingen und so an, auch an Dingen, wo man sagt, naja, da arbeiten wir noch dran und wenn das weggeht, dann ist das wirklich ein gutes Ding. So, ne?
Ja. Ja, und selbst wenn es dann am Ende halt nur dafür reicht, dass er halt einer dieser Kaderspieler
ist, das ist ja vollkommen
so, dann ist er, ich meine, alleine jetzt.
Ne, ja, solche Transfers sind ja sehr gute Kaderspieler.
Genau, ganz genau. Ja. Genau, man kann ja jetzt eigentlich schon sagen, dass dieser Transfer jetzt schon fast komplett
aufgegangen
ist. Er hat jetzt halt zweimal hintereinander das Siegtor geschossen und hat halt irgendwie eine Position ausfüllen können, als sonst niemand anders diese Position ausfüllen könnte. Hat außerdem noch Entwicklungspotenzial. Ganz hervorragend. Und was mir halt auch noch aufgefallen ist in der zweiten Hälfte ist, dass er hat, dass man den auch durchaus ab und zu mal eine Ecke schießen lassen könnte. Der hat, glaube ich, eine oder zwei geschossen und das sah richtig vernünftig aus. Also bin ich auf den bin ich wirklich gespannt und der wird halt sich jetzt schon im Schatten von dem einen oder anderen Spieler, der jetzt halt irgendwie noch neu dazugekommen ist oder vielleicht auch von einer Verletzung zurückkommen wird, wird er sich halt in Ruhe entwickeln können und dann werden wir vielleicht ja auch noch viel, viel mehr Freude an dem haben in dieser Saison.
Er hätte ja auch viel früher das Tor schießen können, wenn Rossmann seinen Pass da angebracht hätte.
Das war nicht seine Schuld.
Ja. Nee, das war Tim Rossmann, der da ein bisschen zu langsam passt und natürlich auch eine sehr, sehr gute Leistung des Defensivspielers Christiansen. Den Sechser da. Das muss man auch sagen, das war schon auch eine geile Verteidigung, aber wenn er den ein bisschen schärfer spielt, Rossmann, und das ist ja eigentlich Rossmanns Tor dann, ne? Also das ist ein Johanneson-Ball, der rausspielt, der eigentlich auch verteidigt werden kann, aber Rossmann geht hart drauf auf den Gegner, erobert den Ball und läuft dann allein auf den Torwart zu. Wenn er dann halt noch den Pass spielt, dann ist es fast nicht Danny Schmidts Tor, sondern eigentlich Tim Rossmanns.
Aber ja, es ist super, dass er da den Ball erkämpft, bevor er dann allein aufs Tor gehen kann. Also, dass er da quasi lauert und merkt, oh, da geht dem Hannoveraner gerade die Muffe, da kommt jemand. Und sowas sehe ich sehr gerne, solche
Lauer. Genau. Ja. Und man, jetzt mit dem 1-0 im Rücken kann man ja auch viel entspannter darüber sprechen und auch sagen, dass ich fand, dass Tim Rossmann an dem Abend insgesamt relativ viel gelungen ist. Ja, und außer vielleicht diese Szene. Und klar, das fehlt dann halt natürlich noch, aber auch das passt zu diesem Abend und zu dem, was wir zu Dennis Schmidt gesagt haben. Auch da sah man viel Gutes. So.
Ja.
Das kann beim nächsten Spiel schon wieder anders sein oder wenn man nochmal nach Dresden fährt, aber
ja.
Insgesamt so eine ganz hervorragende Leistung. Darf ich meinen Moment der ersten Halbzeit noch nennen?
Ja, sehr gerne.
Das ist, da kommt noch einer ins Spiel, der irgendwie immer so einen Sorgenfalten bringt. Nicolas Gavoury.
Ja, danke.
Hat auch ein irgendwie sehr, sehr solides, gutes Spiel gemacht. Und mein absoluter Lieblingsmoment war, in der 34. Minute, ich habe mir angeschrieben mit einem Ausrufezeichen danach, Hannover will um Havard Nielsen umschalten und Zimbo hält Nielsen auf. Er ist kurz davor, das taktische Foul zu begehen Und dann kommt Nicola Gavory von hinten angewämst und haut Harvard Nielsen einfach gnadenlos um. Und aber weil es quasi, weil der Schiedsrichter, glaube ich, dachte, ja, hier, der Zimbo ist quasi derjenige, der das taktische Foul begeht, deshalb gab kein Gelb. Das war für mich das perfekte taktische Foul. Also der eine hält den Spieler, der zu faulen ist, ein bisschen auf und dann kommt der andere von hinten. In Deutschland wird sowas halt einfach dann viel zu wenig gepfiffen. Ganz hervorragender Moment. Muss ich sagen. Also Gavory hat genau antizipiert, was er da jetzt machen muss. Und so war es das ganze Spiel über.
Und hat einige Flanken, die zu Chancen oder Halbchancen geführt haben, an den Mann gebracht in der ersten Halbzeit. War echt besser, als ich mir das vorher vorstellen konnte von Gavory.
Er verkörpert das Spiel ja, quasi
insgesamt. Mit dem Ball. Ja. Gute Feste gespielt, hat eine super Passquote. Von über 90%. Hat ja wirklich quasi fehlerfrei gespielt und nach vorne ein paar gute Sachen umgesetzt. Also ich fand, das war schon eine ziemlich beeindruckende Leistung. Ja. So.
Also auch gerade so. Irgendwie unter dem, in dem Licht, das halt wirklich wahrscheinlich bis einen Tag vorher noch darüber verhandelt wurde, ob er vielleicht den Verein verlässt, würde ich da auch wirklich nochmal ein großes Lob aussprechen. Ich kann mich an wenige Nicola Gavory-Spiele im Dress der Fortuna erinnern, die besser gewesen sind.
Nee, ich auch nicht. Und das ist so lustig, weil wenn er jetzt am Donnerstag transferiert worden wäre, dann hätten wir gesagt, ja, gut, hat halt nicht sein sollen. Ja. Und jetzt reden wir vielleicht davon, dass er öfter spielen wird, weil er einfach ein gutes Spiel gemacht hat. Sehr schön. wen ich übrigens auch das erste Mal in dieser Saison fand, mit einer soliden Leistung war Emma Ioa.
Sehr gute Leistung.
Was ich auch vorher nicht erwartet hätte, weil er ja auf der falschen Seite auch noch spielen musste zu den drei bisherigen Vorleistungen, vier, die alle nicht prickelnd waren. Und er hat auch teilweise Pässe zum schnellen Überbrücken des Mittelfelds gespielt, hat hinten stabil gestanden, also ein wirklich guter Auftritt.
Ich glaube aber halt, dass das Ioa-Problem ist halt auch ein Mitspielerproblem. Mhm. Also ich würde sagen, dass seine schlechten Leistungen in den letzten Wochen auch damit zu tun hat, dass es auf der linken Seite nicht so gut funktioniert hat. Und Ioa hat einfach bei dem Spiel halt mit Klaus recht gut funktioniert.
Und Zimbo, der halt auch eher auf der rechten Seite war.
Der hat halt so, überall ausgeholfen. So. Ich glaube, wahrscheinlich hätte Emma halt jetzt auch auf links gut funktioniert in dem Spiel, weil auch Zimbo ja ständig eben zu dieser Seite ausgewichen ist und da halt auch ständig Sachen gelöst hat. Also wenn ich mich erinnere, der war ja wirklich einfach überall und halt immer und stand halt immer richtig und hat wirklich alles ausgebügelt gegen den Ball und halt immer, ist halt einfach immer anspielbereit gewesen, halt, wenn man halt hinten mal den Ball gehabt hat. Und das kann wirklich gut sein, dass das eben auch viel damit zu tun gehabt hat. Genau eben wie eben auch das Mitspiel mit Klaus, warum Emma so verbessert war. Aber was mir wirklich auch bei Emma gut gefallen hat, war, dass er, glaube ich, irgendwann in der ersten Halbzeit wieder so in seinen Flow gekommen ist, dass er hinten wieder Sachen mit einem Dribbling aufgelöst hat. Ne? Also nicht diese super Dribblings, aber dass er halt irgendwie
einfach diese Drehung.
Genau, dass er seine typische Drehung macht und dann halt so schräg am Gegenspieler halt irgendwie vorbeigeht. Obwohl irgendwie klar ist, was er halt machen wird, kommt der Gegenspieler halt nicht hinterher. Und das hat dann irgendwie einmal geklappt. Und nachdem es halt das erste Mal geklappt hat, hat er es dann halt immer und immer wieder gemacht. Und das hat mir sehr, sehr viel Hoffnung gegeben, dass jetzt vielleicht nach so einer kleinen Delle zu Anfang der Saison wirklich einfach auch der alte Emma wieder zurück ist.
Ja, und die Spiellust und das Bock am Spielen im roten Dress bei David Kownacki hat mir in der ersten Halbzeit auch noch gefallen. Einmal lässt er so einen Ball mit der Hacke abtropfen auf Schmid. Das war schon sehr schön. Und dann kommt diese Ecke, die er eigentlich auch verwerten kann. Aber dieses Lachen, dieses Schelmische danach, ach verdammt, das hätte gut klappen können, dass er so richtig Bock hat, wieder Fußball zu spielen. Das macht mir auch Hoffnung darauf, dass Kownacki in den nächsten Wochen noch weitere Schritte nach vorne machen wird.
Aber man könnte ihn noch häufiger einsetzen, finde ich. Also ich fand, in der ersten Halbzeit gab es Phasen, wo er einfach gar nicht mitgespielt hat. Und dann halt wieder hat man immer wieder die Gelegenheit gesehen, weshalb es trotzdem hervorragend ist, dass er auf dem Platz ist. Wenn er dabei war, wurde es gefährlich. Da sah man auch, dass er dem Spiel was geben kann, was andere in dem Kader auf der Position nicht können. Und es ist ja vielleicht auch dann die Frage, ne, des zweiten Stürmers oder halt, ob man ihn ein bisschen zurückzieht und halt Vermey oder Bicinovic weiter vorne reinsetzt. Da sehe ich ihn ja auch dann häufiger. Ne? Das wird dann wahrscheinlich auf Kosten von Danny Schmidt gehen. Will ich aber sagen, das ist schon okay. So, ne? Und diese erste Halbzeit geht halt an die Fortuna. Man hat das 1-0 nicht gemacht, aber und genauso kommt die Fortuna ja aus der zweiten Halbzeit raus wieder. Ne? Es geht halt weiter. Und das finde ich halt auch ganz stark. Also das halt, ich halte Hannover prinzipiell für eine Mannschaft, die halt Anpassungen hinkriegt und den Trainer. Und das ist aber halt nicht funktioniert. Also dass der auch der Gegner hat vor 15, 20 Minuten Zeit, sich zu überlegen, was haben wir eigentlich falsch gemacht und wie können wir die Fortuna jetzt ärgern. Und dann kommt man raus und es geht halt weiter so, wie es in der. Das ist auch das eine Qualität, die man immer wieder beachten sollte, ob das funktioniert. Und das ist bei der Fortuna in dem Spiel jetzt der Fall gewesen.
Ja, man hat halt einfach gemerkt, dass Fortuna den Abgang von Ao Tanaka besser verkraftet hat als Hannover den Ausfall von Marcel Halstenberg.
Ja, und generell muss man ja sagen, dass in der ersten Halbzeit Hannover ja wirklich außer in der 20. Minute so einen Abschluss aus der Ferne wirklich keine gefährliche Situation hatte. Also das heißt, man hat schon auch die Hannoveraner nicht ins Spiel kommen lassen. Da möchte ich ganz kurz, weil wir jetzt jeden, Klaus haben wir auch noch nicht gelobt, aber
ich habe ein bisschen gelobt eben mit Eoa. Dass er,
okay. Ja, auch nochmal Tim Oberdorf loben, weil es ziemlich eindeutig war, dass jetzt nicht der Sechser, der ja immer Engelhardt oder Tanaka war, sich zwischen die beiden Innenverteidiger zurückfallen lässt, um den Spielaufbau zu machen. Und das hat man ja mit Zimmermann oder Johannesson nicht oder nur sehr wenig getan, sondern Oberdorf war jetzt für die progressiven Pässe aus der Innenverteidigung, aus dieser Linie zuständig. Das ist das eine. Ich wollte eigentlich erstmal darauf hinweisen, dass wenn mal gefährliche Pässe auf diese Flügelzehner wie Havard Nielsen kamen, dass Tim Oberdorf dem sowas von auf den Füßen stand und durch ein hervorragendes Stellungsspiel einfach so viele Bälle gefangen hat, die da auf die Kette kamen, dass da wirklich auch Hannover nicht durchgekommen ist. Und genau, im zweiten Schritt dann wollte ich darauf hinweisen, dass Tim Oberdorf eben auch viele Pässe mit Raumgewinn dann gespielt hat, was vorher nicht so seine Rolle war, sondern da gab es Tanaka und Engelhardt.
Ja, und Hannover schafft es halt die ganze Zeit über nicht, das irgendwie in den Griff zu kriegen.
Nein.
Ne? Um daran anzuknüpfen, was ich eben sagte. Und das liegt eben auch an eben Matthias Zimmermann, den wir jetzt irgendwie wie so einen roten Faden da durchwedeln, der irgendwie auch mit Johanneshorn gut funktioniert hat, direkt dann in der zweiten Halbzeit das daran weitergemacht hat und dann ja auch bei dem Tor kommt das ja auch aus diesem Mittelfeld, ne? Der Pass auf Schmidt, der dann irgendwie auf Kownacki gut weiterlegt erstmal. Und dann scheitert Kownacki und dann macht Schmidt es sehr gut, also wirklich perfekt, ne? Also er macht genau diesen Move, um den Gegner aussteigen zu lassen, um dann in die Ecke einzuschieben. Aber das war irgendwie auch gut durch die Mitte gespielt, ne? Nicht in der Flanke, sondern aus dem Mittelfeld den dafür eingesetzten Schmidt mit ein bisschen Glück, es gehört aber auch dazu, der bringt den Pass auf Kownacki und dann verpasst ja sogar noch Zimmermann den direkten Abschluss und dann steht aber Schmidt Gold richtig. Und das sind so Dinge, das ist dann eben kein Glück, dass Schmidt da steht, sondern es ist halt eben ein aufgehendes Spielplan, würde ich sagen.
Ja, macht das wirklich gut. Ne? Er spielt halt diesen Steckpass und läuft dann aber sofort in den Strafraum und wird dann halt eben dafür auch belohnt. Und auch David Kownacki würde ich hier nochmal loben, gerade weil er hier eine weitere Großchance vergibt, aber er macht halt eben vorher eben diese kleine Bewegung, wo er halt den Arsch rausstreckt, so wo mir auch einfach das Herz aufgegangen ist. Also einfach so ein richtiger Vollblutstürmer-Move einfach und wo man auch gesehen hat, wenn man ihn, glaube ich, mehr in diese Situation halt reinbringt, so der wird irgendwann anfangen zu treffen und wird auch anfangen, häufig zu treffen. Und es ist halt wirklich ein großes Glück, dass man einfach so einen Spieler mit dieser Qualität halt im Kader hat.
Das ist ja, also ich weiß gar nicht, wir sind jetzt so sehr auf einzelne Spieler eingegangen und so Szenen heraus. Was ich bemerkenswert finde, ist, was ja für dieses Spiel spricht, wie spät dann Thune auch wechselt. Ne? Also erst in der 78. Beginnt er dann den Ringe rein, den er Nimitz reinbringt für Kovnatski und Pečinović bringt für Klaus oder halt ein bisschen umgedreht. Also ich hätte sogar gedacht, dass man früher hätte was machen können mit Pečinović. Mhm. Ich glaube, Lou hat es ja auch geschrieben, ne? Irgendwann mal das ein bisschen auflösen, aber es ist auch okay, ne? Und dass man Jonas Nimitz in den letzten 15 Minuten halt den Closer bringt, ist sowieso gesetzt. Er hätte ja auch nochmal closen können.
Ja. Ja, das war ja auch zu Recht quasi wieder. Der ist ja wieder komplett in seine Situation gekommen. Und ja nicht nur die eine, wo wirklich ja fast ein Tor draus entsteht, sondern ja mehrere dieser Situationen. Das macht er ja auch wieder fantastisch. Also ich liebe es auch, wie er sich da durchsetzt, immer in diesen Duellen. Der bleibt ja irgendwie, naja, nicht immer, aber er bleibt sehr häufig dann am Ball in diesen Duellen und hat den Spieler irgendwie überwunden, den Gegenspieler. Also das macht er fantastisch. Super.
Also, dass er so spät wechselt, finde ich jetzt überhaupt nicht, also würde ich überhaupt nicht kritisieren, weil ich finde, direkt nach dem 1-0 spielt doch Fortuna weiter munter nach vorne. Beinahe hätte Gavori noch die Kirsche auf die Torte gesetzt, da trifft er dann noch den Pfosten. Dann wird es ein bisschen ruhiger, so die ganz zwingenden Situationen gibt es nicht und in dem Moment reagiert Thune. Also genau da, wo ich gesagt hätte, so jetzt langsam kann man mal jemand bringen.
Ja, und genau das ist halt das, also Nimitz hat ja noch diese Chance, um halt auf 2-0 zu stellen und da geht der Wechsel ja nicht auf, ja, das kann nicht immer aufgehen, dass es eben nicht zum 2-0 führt. Und das ist natürlich das, also es ist nicht undenkbar, dass Hannover dann irgendwie in den letzten 6-7 Minuten hatten sie, es war lange nicht zu sehen, hatten sie nochmal so ein paar Momente, wo ich dachte, oh, ob da jetzt nicht irgendwie was kippt oder die doch noch irgendwie dieses 1-1 da rein baseln. Das ist das Einzige, was man quasi der Fortuna hier vorhalten muss, dass sie nicht früher das Spiel zugemacht haben.
Ja. Das ist schön, dass das Einzige ist, was wir hier noch kritisieren müssen.
Ja, wir müssen, also man kann das schon nochmal herausheben, dass Hannover eigentlich über die ganzen 90 Minuten und vor allen Dingen dann auch in den letzten 15, 20 Minuten, als man halt vielleicht dann doch noch so eine kleine Schlussoffensive erwartet, es eigentlich nicht hinbekommt, wirklich mal zwingende Torchancen zu erspielen, sondern dass die Fortuna das wirklich über das ganze Spiel unglaublich seriös wegverteidigt. Und gerade wenn man das dann irgendwie auch nochmal vergleicht mit den anderen Spielen, die man in der zweiten Bundesliga in dieser Saison bisher so gespielt hat. Ich meine, wir haben schon eine Folge, glaube ich, defensive Träumereien genannt. Dann kann einen das halt wirklich, kann einen das wirklich relativ optimistisch stimmen, wie wenig die Fortuna halt bisher zugelassen hat und dass man eben bisher nur dieses eine Gegentor mit einem ziemlich trottligen Elfmeter, den man da in Ulm hergegangen hat, dass man das halt zugelassen hat, aber dass man eigentlich in jedem Spiel.
Also, ne, nachdem wir das defensive Träumereien genannt haben, hat man gegen Dresden gespielt und da habe ich das schon sehr bereut.
Zweite Bundesliga, ich habe
sehr ja, ich weiß zweite das. Bundesliga gesagt. Ich weiß das, dass du das meinst, aber ne, also die haben auch immer noch so ein bisschen das Potenzial, einfach dann Kacke zu sein. Aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind. Weil eigentlich würde ich nämlich sagen, stimme ich dir zu, Lou. Ja, ich würde das unterschreiben, wenn dieses Dresden-Spiel nicht wäre, was ich sehr irritierend fand. Aus verschiedenen Gründen.
Ja, da haben wir das Pokal aus und die drei Abgänge, die einen ein bisschen erden. Ansonsten steht man an der Tabellenspitze nach 4 Spieltagen und könnte Könnte schlechter sein.
Könnte schlechter sein, auch weil man einfach sagen muss, egal auf welcher Position Matthias Zimmermann spielt, er immer mit die meisten Pässe hat. Ja, 63 Pässe gespielt, genauso wie Ioa halt auf seiner Position. Da kann man sagen, klar, diese Rechtsverteidigerlastigkeit hat man halt drin. Aber es ist halt einfach egal. Matthias Zimmermann spielt halt defensiv in der Zentrale, da wo halt wenigstens Platz ist. Trotzdem die meisten Pässe, die zweitmeisten Ballkontakte. Man müsste jetzt mal testen, ihn neben Kovnatski in den Sturm zu stellen, ob er das auch noch beibehält. Aber dafür gibt es dann ja vielleicht Gelegenheit gegen Hertha. Falls ihr noch nichts mehr sagen wollt über das Spiel gegen Hannover 96.
Nee, wahrscheinlich nicht. Von daher können wir uns dann, auch wenn es noch 2 Wochen sind, bis es nach Berlin gehen wird, schon mal mit der Hertha beschäftigen. Und das ist dann eben ein weiteres Spiel aus diesem Block, den wir jetzt hier gerade vor uns haben, wo es eben gegen viele Mannschaften geht, die man am Ende in der oberen Tabellenhälfte beziehungsweise im oberen Tabellendrittel erwartet. Man kann, glaube ich, schon davon sprechen, dass es so eine Art Spitzenspiel ist, auch wenn die Hertha im Augenblick ich glaube, auf Platz 7 steht. Hat aber gehört eben zu diesen ganzen Mannschaften, die 7 Punkte haben. Es geht, glaube ich, irgendwie ziemlich weit runter bis in der Tabelle. Also Fortuna ist zwar Tabellenführer, könnte aber von einer großen Anzahl von Mannschaften da irgendwie auch wieder runtergeschmissen werden. Wie gesagt, es sind erst 4 Spiele gespielt. Hertha ist da, glaube ich, auch nicht unzufrieden mit den 7 Punkten, die man da geholt hat, eben aus diesen 4 Spielen. Aber will da jetzt natürlich nachlegen, denn ich glaube, man kann schon sagen, dass die Hertha auf jeden Fall zu den Favoriten gehören dieses Jahr in der zweiten Liga, auch wenn man jetzt kurz vor Ende des Transferfensters auch noch mit Kempf und Tabakovic 2 Leistungsträger abgeben musste. Aber man hat eben auch sehr, sehr viele gute Spieler verpflichtet in diesem Sommer. Und vor allen Dingen, das werden wir auch gleich noch sehen, kann man eben auf die eigene Jugend setzen, wo im Augenblick eigentlich die meisten Leistungsträger im Kader herkommen. Wie Hertha spielt, ist schon auch wirklich sehr herausstechend, also auch untypisch für die zweite Liga. Man hat mit Christian Fjell extra einen Trainer geholt aus Nürnberg, um auch da einen Paradigmenwechsel vorzunehmen. Ein Spieler, ein Trainer, der einen sehr, sehr starken Ballbesitzfokus hat. Also wirklich ein ganz, ganz anderer Ansatz als der Dardai-Fußball aus dem letzten Jahr und aus den letzten Jahren bei der Hertha. Man spielt ein 4-3-3-System mit 2 sehr offensiven Achtern. Einer davon, das ist Ibrahim Maser, zu dem werde ich gleich eh nochmal kommen, ein gelernter Stürmer. Das ist erstmal sehr, sehr untypisch. Der andere, auch nicht gerade der physisch stärkste Spieler, ist unser alter Bekannter Michal Kabownik. Ein Spieler, wo wir, glaube ich, sehr genau wissen, wo da die Stärken liegen, nämlich im Spiel nach vorne, wo wir aber auch genau wissen, wo die Schwächen liegen. Und das sieht man auch insgesamt, dass Hertha eigentlich bisher genauso gespielt hat, wie man das halt erwartet hat. Also es ist sehr, sehr offensiv stark, aber die Abwehr ist wirklich bisher auch nicht die allerstabilste. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das uns Fortuna ein bisschen Hoffnung geben sollte, weil Fortuna wirkt aufgrund dessen, was wir in den ersten Spielen gesehen haben, da vielleicht ein bisschen stabiler und ein bisschen abgeklärter. Und das ist ja dann oft in der zweiten Liga das, was halt den Unterschied ausmacht. Wie gesagt, die Hertha hat wirklich viel Ballbesitz. Mit 62% ist das 5% mehr, als die Mannschaft auf Rang 2 hat im Vergleich. Also das ist wirklich ein aberwitziger Ballbesitzwert für die zweite Liga bisher. Also so viel hat auch Magdeburg in den besten Zeiten nicht gehabt. Man hat auch die beste Passquote. Das ist natürlich, wenn man diesen hohen Ballbesitz hat, ziemlich, ziemlich wichtig. Und finde ich halt wirklich auch ziemlich beeindruckend. Das erreicht man dadurch, dass man besonders ein Kurzpassspiel halt über den ganzen Platz spielt, versucht aber eben auch den Ball mit diesem Kurzpassspiel doch sehr, sehr schnell halt schon in die Hälfte des Gegners zu bekommen und da das dann halt richtig aufzuziehen. Also fast ein kleines bisschen Guardiola-esque, funktioniert aber auch nicht immer so, dass man dann halt wirklich easy in den Strafraum kommt. Oft nimmt man dann halt, wenn es halt, ja, wenn es ein bisschen zu versanden droht, die Option der Flanke, kann man schon auch machen, weil man wirklich auch große Stürmer vorne mit drin hat. Trotzdem ist es, glaube ich, eigentlich nicht so richtig das, wo man hin will, dass man auch mit großem Abstand die Nummer 1 bei Flanken in der Liga ist. Ich glaube, wenn der Fjell-Fußball wirklich funktionieren wird und funktionieren soll, will man da eigentlich letztendlich dann doch eher über das Kurzpassspiel noch zum Abschluss kommen. Man kann aber auf jeden Fall sagen, ja, dass wir da eine Mannschaft sehen, die darauf aus ist, einen High-Event-Fußball zu spielen, also wirklich genau das Gegenteil, was wir bisher von Fortuna gesehen haben, eben viele, viele Pässe spielt und auch sehr, sehr häufig ins Dribbling geht. Also auch da ist Hertha im Liga-Vergleich sehr weit vorne mit dabei. Bin ich super gespannt, welche Mannschaft es da eher schaffen wird, der anderen den Stempel aufzudrücken quasi. Was man natürlich dann sehen muss, dieser Offensivfußball ist extrem fehleranfällig, ist er bisher auch gewesen in den ersten Spielen und ist er halt auch einfach so ein bisschen by design. Also das heißt, die Möglichkeit für die Fortuna, das auszunutzen, wenn da mal ein bisschen unsauber gearbeitet wird bei der Hertha, ist auf jeden Fall gegeben. Ja, ich finde es eigentlich ganz, ganz spannend, was die Hertha mit ihrem Kader angestellt hat, seit sie jetzt abgestiegen ist aus der Bundesliga in diesen drei Transferperioden. Wir wollen uns jetzt dann vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Spieler kurz angucken. Und das werden größtenteils Spieler aus der eigenen Jugend sein. Ich werde jetzt hier nicht Spieler ansprechen, die halt große Namen haben, die man aber trotzdem mal nennen kann. Also man hat einen Florian Niederlechner, der meistens nur von der Bank kommt. Man hat einen Diego Demme aus Neapel geholt, der ist auf der 6. Man hat einen John Anthony Brooks gerade geholt, der viele Jahre Bundesliga gespielt hat. Man hat einen Karbovnik, aber das sind alles nicht diejenigen, die im Augenblick Leistungsträger sind, sondern das sind einmal auf der anderen offensiven Achterposition, ich habe ihn eben angesprochen, dieser 18-jährige Ibrahim Maza, wirklich vielleicht der talentierteste Spieler der ganzen Liga. Also wenn ihr einen Spieler beobachten wollt in dieser Liga, dann macht es bei ihm. Gelernter Stürmer, wurde jetzt auf die 8 gezogen und macht das überraschenderweise total gut, gewinnt super viele Dribblings, hat, was für mich super, super überraschend ist für einen Spieler, der 70 Kilogramm schwer ist und 1,80 groß und eigentlich ein schneller, quirliger Angreifer ist, auch am meisten Zweikämpfe in der Liga gewonnen. Ist super torgefährlich, bereitet super viele Abschlüsse vor, also auf den kann man auf jeden Fall achten, der macht unglaublich viel Spaß. Dann gibt es mit Linus Gechter einen Innenverteidiger, der auch erst 20 Jahre alt ist, kommt auch aus dem eigenen Nachwuchs, der ja auch einfach schon eine fast lächerliche Ruhe und Abgeklärtheit für jemanden in diesem Alter hat. Auch eine super Passquote, über den läuft halt das ganze Aufbauspiel und ist eben auch schon deutlich der Leistungsträger in der Abwehr. Dann hat man mit Martin Winkler auf rechts außen den Spieler, bei dem bisher in dieser Saison der schnellste Geschwindigkeitswert gemessen wurde. Natürlich muss das nicht unbedingt so bleiben, aber zeigt, glaube ich, deutlich, was der für eine Geschwindigkeit mitbringt. Da wird auch sehr, sehr viel Arbeit auf Gaburi oder auf Ijoa zukommen, den zu verteidigen. Und ich glaube, nicht zuletzt deswegen können wir uns sicher sein, dass die Fortuna wieder sehr, sehr tief agieren wird. Und ein letzter Spieler, auf den ich noch hinweisen würde, ist Lukas Schuler, dem jetzt gerade so ein bisschen die Verantwortung zufällt, etwas überraschend und etwas kurzfristig Haris Tabakovic zu ersetzen. Den hat man aus Magdeburg geholt. Auch ein Spieler, bei dem man immer wieder sehr, sehr viel Qualität gesehen hat, aber der extrem verletzungsanfällig ist. Also ich glaube, viel von dem, wie Hertha in dieser Saison abschneiden wird, wird auch damit zusammenhängen, ob Lukas Schuler mal einfach lange verletzungsfrei bleiben wird. Denn das ist schon auch ein Spieler, der super interessant ist, weil er sehr, sehr groß ist und deswegen auch kopfballstark. Aber vor allen Dingen hat er für seine Größe sehr viel Tempo und auch eine wirklich gute Technik. Also das würde man dem echt nicht zutrauen, wenn man den so spielen sieht. Und ich könnte jetzt hier auch durchaus noch andere Spieler nennen. Also was man bei Hertha hervorheben kann, ist auch, dass die eben super, super viel Qualität von der Bank reinwerfen können. Die haben bisher auch recht viel rotiert, also ganz anders jetzt als bei der Fortuna, wird da schon munter durchgetauscht. Also die haben wirklich auch 20, 25 Spieler, die jede Woche für die Startelf in Frage kommen. Also ich würde halt wirklich sagen, für mich ist Hertha, auch wenn das jetzt bisher noch nicht ganz so klar hervorgestochen ist in dieser Saison, ein absolutes Spitzenteam und einer der Favoriten für den Aufstieg. Und ich glaube, dass die Fortuna es wirklich schon durchaus sehr, sehr schwer haben wird da jetzt in 2 Wochen. Aber ich habe es ja gerade angesprochen, für mich wirkt die Fortuna bisher wie das abgezocktere Team. Und deswegen glaube ich schon, dass wir uns da durchaus was ausrechnen dürfen. Tim, wir wissen ja alle, du wohnst ja in Berlin. Wie sieht es denn bei dir aus mit der Vorfreude auf das Spiel? Wirst du überhaupt hingehen?
Ja, hingehen werde ich auf jeden Fall. Die Vorfreude, also ich meine, deine Vorschau, ich habe tatsächlich die Hertha in dieser Saison aber überhaupt nicht verfolgt, deshalb vielen Dank für die gesamten Informationen. Die treibt mir natürlich jetzt ein paar Sorgenfalten auf die Stirn, dass das so eine starke Mannschaft ist, also anscheinend stärker einzuschätzen als in der letzten Saison, hatte ich bisher noch nicht mitbekommen. Schauen wir mal, wird spannend. Ich meine, das letzte Spiel war ja spektakulär von Hertha 4-3. Sowas kann man jetzt gegen die Fortuna nicht erwarten, dass da ein paar weniger Tore fallen, gehe ich mal von aus. Aber auf jeden Fall ein Spiel, was so Sieger auf beiden Seiten durchaus haben könnte und deshalb sehr spannend. Wie glaubt ihr, wird es Fortuna angehen? Also ich meine, man muss ja dazu sagen, irgendwie zum Einspielen der Neuzugänge denkt man, oh, ist ja super, ist jetzt Länderspielpause, aber gerade Fredriksson und Van Brederode sind auf Länderspieltour, so wie außerdem noch Joshua Kwasi und Jenan Pejinovic und außerdem auch noch Isaac Johannesson. Von daher wird es da zum Einspielen nicht so viele Möglichkeiten geben. Außerdem hat ja irgendwie die Aufstellung am Freitag mit der Einstellung vom Freitag sehr gut geklappt. Erwartet ihr, dass trotz der kurzen Eingewöhnungszeit wir schon einige Neuzugänge sehen werden in Berlin?
Also ich glaube, du hast ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es auf einigen Positionen schwieriger wird, für die Spieler sich einzufinden. Außer Johannesson, der weg ist, würde ich aber sagen, dass halt diese Mittelfeldfrage, ne, ob halt Zimmermann da bleibt, nach dieser bravourösen Leistung, die wir ja hoffentlich genug gewürdigt haben, fallen mir fast schwer Argumente ein, ihm nicht da die Gelegenheit zu geben. Aber natürlich hat man jetzt halt, ne, mit Haag da einen Spieler, der jetzt da ist, ja, die nächste Woche und nirgendwo hinfährt. Außer vielleicht nochmal zu Ikea. Und so. Aber also das ist, glaube ich, wo ich drauf achte, was passiert da, ja. Also dieses Mittelfeld, da kann ich mir am ehesten vorstellen, dass er zum Beispiel jetzt Fredriksson reinbringt, um Ioa wieder auf links zu ziehen. Das wäre möglich, kann sein. Würde Sinn machen, wenn man für ihn Ablöse bezahlt. Das kann ich mir am ehesten vorstellen vielleicht noch. Aber natürlich gibt man dann halt ja auch so eine spielstarke Seite auf. Mal gucken.
Ja. Ich rechne da ehrlicherweise nicht so wirklich mit. Ich glaube, wir sollten gerade auch unter dem Eindruck, was wir jetzt am Freitag gesehen haben, unser grenzenloses Vertrauen in den Pragmatismus von Daniel Thun weiter aufrechterhalten. Und das wird eben auch bedeuten, dass Daniel Thun erstmal gar nichts verändern wird. Es sei denn, es kommt uns mal wieder, und das würde uns ja auch gar nicht allzu sehr überraschen, eine Verletzung dazwischen. Oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, wenn Thun alle Spieler zur Verfügung stehen, kann ich mir vorstellen, dass er da wirklich mit einer ähnlichen Aufstellung agiert.
Also wenn wirklich alle Spieler zur Verfügung stehen, kann ich mir vorstellen,
dann, dass er im Sturm was ändert. Dann könnte es halt anders sein, würde ich auch sagen. Ich glaube, es ist noch nicht so.
Schindler kommt vielleicht zurück.
Genau, der ist halt so auf der Kippe. Ich kann mir vorstellen, dass der nicht von Anfang an spielt, weil er nicht so richtig fit ist. Aber die Taktik, die gefahren wird, sollte ja wirklich auch wahrscheinlich eben dieses Umschaltspiel sein, was man jetzt gegen Hannover ja schon sehr, sehr gut umgesetzt hat. Das ist, macht ja einfach Sinn gegen das, was Lou uns da gerade erzählt hat. Das birgt natürlich die Chance für viele Ballgewinne auch, ne? Wenn man auf Zack ist und diese Pässe abfängt, wenn man sich sehr viel durchkombinieren möchte, dann bietet das ja die Chance, eben nicht selber den Spielaufbau so gestalten zu müssen, sondern diese Umschaltmomente zu haben. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es wieder ähnlich aussehen wird wie, oder dass die gleiche Elf auf dem Platz steht, es sei denn Schinter erholt sich jetzt so viel, dass er für Danny Schmidt ins Spiel kommt, was ich mir auch vorstellen könnte.
Dafür das auf jeden Fall, also dass Danny Schmidt da nicht festgezurrt ist, das würde ich jetzt auch denken. Ja.
Es ist irgendwie auch fast so ein bisschen schade, dass man jetzt sich so irgendwie dann vielleicht auch schon auf dieses System festlegt. Ich finde ehrlicherweise so rein von dem, was man bisher in dieser Saison gesehen hat, würde ich irgendwie auch gerne mal ein System mit zwei klaren Stürmern sehen, gerade weil ich halt denke, dass man mit Kubiatski und mit Pejcinović dafür die Qualität hat. Also Pejcinović gefällt mir richtig gut, aber ich glaube, im Augenblick passt der da halt noch nicht so richtig rein. Ne? Also ich würde da jetzt keine Systemumstellung machen und das ist wahrscheinlich auch völlig okay, da einfach noch ein bisschen abzuwarten, bis der mal seinen Startelf-Einsatz bekommt. Aber vielleicht ist das ja irgendwie auch eine dann der Ideen, die Fortuna hat, wie sie dann irgendwie auch mal tiefer stehende Gegner knacken will. Aber ich glaube, diese Aufgabe wird sie gegen Berlin wahrscheinlich erstmal weniger gestellt bekommen.
Möchte ich aber jetzt nochmal kurz einhaken. Ich fand, das war nicht ganz klassisch, das 4-3-3, was wir sonst so häufig gesehen haben. Nee,
aber es waren ja nicht zwei klare Stürmer. Also es war ja schon ein Stürmer, der um den anderen herum gespielt hat.
Ich würde sagen, es war halt sehr wenig ein 4-3-3.
Ja, war es auch nicht.
Es war eher so ein 4-2-3-1 oder halt ein 4-4-2, aber kein 4-4-3.
Genau. So, deswegen
aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also ich glaube,
Schmidt interpretiert eine
Rolle neben Kubiatski ja völlig anders, als wenn das ein Pejcinović spielen würde. Wenn du Pejcinović und Kubiatski aufstellst, spielt ein Kubiatski ja eher noch die Rolle um einen anderen, um Pejcinović herum. Das könnte Pejcinović zum Beispiel gar nicht machen. Also Pejcinović ist ja dann nochmal ein klarerer, reiner Neuner, als Kubiatski einer ist.
Ja, mal sehen. Er hat auf jeden Fall nicht die Möglichkeit, da Großdinger im Training auszuprobieren, denn Pejcinović ist ja auch unterwegs mit der Nationalmannschaft.
Ja, die vermaledeiten Länderspielpausen. Ja. Immer wieder eine Freude, dass...
ich würde sagen, sie kommen der Fortuna ein Stück weit entgegen, aber eben nur ein Stück weit.
Finde ich auch, ja. Naja, wenn die Stars dann halt, die müssen dann halt zu ihren Länderspielen.
So viele
hat. Und der...
Und es unterbricht ja auch einfach schon wieder gerade eine gute Phase, die Fortuna hat. Das Problem ist ja, dass nicht nur die Fortuna sich jetzt in der Länderspielpause finden kann und versuchen wird zu finden, sondern das machen andere Mannschaften ja auch und einfach Mannschaften, die vielleicht jetzt nicht erst am letzten Tag die Spiele verpflichtet haben, aber die einfach insgesamt weniger eingespielt sind. Und ich glaube, dann kommt letztendlich diese Pause anderen Mannschaften mehr zugute, als uns sie zugute kommt.
Vor einer Woche haben wir uns noch Richtung Länderspielpause geschleppt.
Also. Ja, ich wollte gerade sagen, also das würde ich jetzt nicht als so negativ sehen. Oder so.
Nee, ich auch nicht. Ich
jetzt einfach mal so nehmen, wie es ist. Und es ist, ja, es ist so, wie es ist. Und dann mache ich demnach auch jetzt das Transfermarktprofil von Eric Cantona zu, weil bei dem war ich zwischendurch gelandet auf dem Weg von Klaus Olofs und Didier Fantini. Weil der in dem Jahr, wo die beiden da zusammen waren, weiterverliehen wurde bei Marseille. Ja,
falls ihr euch gewundert habt, warum wir dann wie zwischendurch mal eine halbe Stunde nichts gesagt hat.
Ja. Okay. Dann sage ich mal eine Woche lang nichts und wir sehen uns dann nächste Woche. Nee, zwei Wochen. Ja, sag ich zwei Wochen.
Zwei Wochen.
Okay. Ja.
Gut. Dann bis dahin. Gut. Ciao.